zusammengestellt und zusammengefasst auf einen Zettel. Die liegen hinten aus, könnt ihr gerne mitnehmen. Denn auf alle Verheißungen Gottes ist in ihm das Ja. In Christus ist das Ja Gottes zu uns. Darum sprechen wir auch durch ihn das Amen, Gott zum Lobe. Die Verheißungen Gottes werden wirksam in unserem Leben, wenn wir sie ergreifen, wenn wir Amen dazu sagen, wenn wir uns damit eins machen im Gebet und sagen, Herr, das ist dein Wille in der und der Situation. Das ist deine Zusage, deine Verheißung für mein Leben. Ich ergreife es, ich sage Amen dazu. Und das Gott zum Lobe. Ich habe in dieser Woche einige der Zusagen Gottes rausgesucht und angefangen, das bewusst zu beten. Das hat so eine Kraft, das Wort Gottes. Darum kann ich euch das wärmstens empfehlen. Das sind diese blauen Zettel, die hinten ausliegen. Ein paar sind noch da, sonst drucken wir es nach und wir stellen es auch ins Netz, dass man es downloaden kann. Jetzt ist aber die Frage, könnt ihr euch erinnern an die Botschaft vor 2 Wochen? Ein paar können das noch? Kann sich jemand erinnern, jetzt noch nicht sagen, was? Einfach nur so, kann sich, nickt mal, wer sich erinnern kann an die Botschaft von vor 2 Wochen. Ein paar nicken so, ein paar wissen nicht, ob sie so nicken sollen oder so. Okay, jemand hat das mal so gesagt, als eine Botschaft an die Prediger. Wenn ihr Entmutigung mal nötig habt, fragt eure Gemeinde, was ihr letzten Sonntag gepredigt habt. Und ich frage, was ich vor 2 Wochen gepredigt habe. Aber es sind doch einige da, die so nicken, das ist schön. Okay, ja, worüber habe ich denn gesprochen? Über Jesus, ja, richtig. Okay, aber, bitte? Ach du meine Güte, ich frage eigentlich von vor 3 Wochen. Ah, da. Ja, Natalia hat das schon in Russisch richtig gesagt. Aufbruch zum geistlichen Kampf. Und wohlbemerkt geistlichen Kampf. Nicht aus eigener Kraft heraus zu powern im Reich Gottes mit dem Wunsch, irgendetwas zu bewegen. In eigener Kraft können wir wirklich nicht viel bewegen. Da wird es bald ein Zusammenbruch. Aber es ist ein Aufruf, also ein Aufbruch, nicht Zusammenbruch, sondern Aufbruch zum geistlichen Kampf. Wenn wir stark werden in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke, aus seinem Geist heraus wirksam kämpfen. Und da gab es ja dieses Bild, was Johann auch mitgeteilt hat, was er in einer Gebetszeit als eine geistliche Vision, als eine Schau gesehen hat. Nämlich so einen Berg und wie wir als Gemeinde auf dem Weg sind zu diesem Berg und auf diesen Berg aufsteigen. Da gibt es Menschen, die noch im Tal sind, andere, die schon ein Stück des Weges gegangen sind, andere, die noch weiter gegangen sind und ein Plateau gefunden haben, wo sie sich überlegen, ob sie da campieren sollen, weil es doch so ruhig und schön ist. Andere wiederum sind schon weitergegangen und sagen, hey, bleib da nicht stehen. Hier oben ist es noch schöner. Und so sind wir alle auf dem Weg und steigen auf diesen Berg des Herrn, was mit Gottes Gegenwart zu tun hat, mit Gottes Herrlichkeit zu tun hat. Lass uns nicht auf dem Weg bleiben, sondern vorangehen. Und passend dazu gibt es dieses Buch, Der letzte Aufbruch von Rick Joyner. Und hier beschreibt er auch so einen Berg und so einen Aufbruch, diesen Berg des Herrn zu erklimmen, nicht stehen zu bleiben auf dem Weg. Und er beschreibt die Situation im Tal. Und im Tal ist es so, dass die Strategie des Teufels die ist, dass wir gar nicht erst aufbrechen, sondern dass wir uns im Tal schon als Christen, als Gemeinde, ja, irgendwie an Kleinigkeiten aufhalten, dass wir uns zerstreiten, dass Verachtung, Richtgeist, Religiosität, Lieblosigkeit, Unbarmherzigkeit uns einfach nur noch lähmen und wir da stecken bleiben und gar nicht erst in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Und dann beschreibt er weiter ja, Menschen, die doch aufsteigen auf diesen Berg und beschreibt verschiedene Ebenen. Einmal gibt es die Ebene Einheit der Brüder. Und wenn diese Ebene erreicht ist, da wollen viele stehen bleiben und genießen einfach die Einheit, dass kein Kampf mehr da ist, dass wir einander doch so lieb haben und wollen da kampieren. Aber Gott ruft auch da nicht stehen zu bleiben, sondern ab da wird's natürlich leichter, weil wir zusammenstehen, weil wir einander geistlich auch schützen und unterstützen im Gebet und Ermutigung und so weiter. Es gilt aber weiter aufzusteigen und die nächste Ebene ist dann, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist die nächste Ebene, wo wir nicht mehr uns um uns selbst drehen und auch um unsere Einheit und dass wir es gut haben, sondern wo wir unser Leben verschenken, hingeben für andere. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt jetzt in mir und das bewegt mich. Die Liebe Gottes drängt mich, sie bewegt mich, ja. Und dann geht es noch weiter auf die nächste Ebene. Und erstaunlich ist, dass die nächste Ebene die bedingungslose Liebe des Vaters heißt. Das ist Anfang und Ziel, die bedingungslose Liebe des Vaters. Wenn wir uns da drin sicher sind, dann sind wir stark. Und heute möchte ich weitergehen. In diesem Buch beschreibt Rick Joyner dann etwas, was einem dann oft begegnet, wenn man schon weiter den Weg gegangen ist, wenn man schon etwas geschmeckt hat von der Herrlichkeit Gottes. Zumindest hat er es so erlebt. Und er beschreibt dann eine nächste Gefahr oder einen nächsten großen Feind, der sehr heimtückisch und unerwartet kommen kann, ohne dass man es bemerkt. Ich lese aus diesem Buch ein paar Abschnitte. Ich habe das übrigens für euch auch mit freundlicher Genehmigung des Schleife Verlags ausgedruckt, diesen Abschnitt. Und das dürft ihr auch nachher mitnehmen. Und vielleicht ist es ein Anreiz, dann auch das ganze Buch mal zu nehmen und sich vorzunehmen und wirklich zu lesen. Also, das Nächste, was er da erlebt auf dieser geistlichen Reise, ist das. So. Also, er beschreibt das so eine tödliche Falle, in die viele Menschen hineingeraten. Ich konnte nicht genau erkennen, was ich da sah, denn die strahlende Herrlichkeit meiner eigenen Rüstung machte es schwierig, in die Dunkelheit zu sehen. Ich bat die Weisheit, mir etwas zu geben, womit ich meine Rüstung bedecken könnte, um besser sehen zu können. Er reichte mir einen äußerst schlichten, unscheinbaren Mantel. Was ist das denn? Erkundigte ich mich durch ein dürftiges Aussehen ein wenig beleidigt. Demut, sagte die Weisheit. Ohne sie wirst du nicht mehr gut sehen können. Ich möchte heute über diesen Mantel der Demut sprechen. Um uns das vor Augen einmal zu führen, habe ich tatsächlich einen Mantel mitgebracht. Wir dürfen uns auch nicht auf unsere Rüstung verlassen und nicht denken, so jetzt sind wir gerüstet für den geistlichen Kampf und wir haben die Schuhe der Bereitschaft, wir haben einen Brustpanzer der Gerechtigkeit, wir haben den Helm des Heils, wir haben das Schwert des Geistes, wir haben den Gurt der Wahrheit, wir sind gerüstet wie ein Soldat. Und wenn wir uns dann auf unsere Rüstung verlassen und auf die Kämpfe, die wir schon gekämpft haben und auf die Siege, die wir schon vielleicht mit Gott erreicht haben, dann kann sich schnell auch Stolz und Überheblichkeit heranschleichen. Und diese Rüstung kann uns dann blenden, dass wir die Gefahr nicht mehr sehen und nicht mehr erkennen können. Und darum ist es in dieser Vision so, dass der Herr einen unscheinbaren Mantel überzieht. Einen Mantel der Demut. Also in diesem Mantel sieht mein Anzug nicht mehr so toll aus. Alles ist so ganz einfach. So ein Bademantel, wie ich den nur zu Hause trage, wo mich außer meiner Familie keiner sieht, wo ich echt bin. so besonders echt bin. Ich hoffe, ich bin hier auch echt. Aber ja, wo man mich so kennt, wie ich wirklich bin. Das ist der Mantel der Demut. Ich will weiter ein bisschen vorlesen aus diesem Buch. Ihr könnt euch gerne an diesen Anblick gewöhnen. Okay, weiter geht's. Ohne sie wirst du nicht mehr gut sehen können. Wir können geblendet werden von den Siegen und von dem, was wir erreicht haben. So ist es so wichtig, dass wir einen Mantel der Demut von Gott bekommen und dass wir bekleidet werden mit diesem Mantel. So, und dann schreibt er weiter, erneut hielt ich Ausschau nach der Bewegung, die ich zuvor in dem Tal wahrgenommen hatte. Zu meiner Bestürzung erkannte ich dort eine ganze Division des feindlichen Heeres. Sie lauerten im Hinterhalt, um jeden zu überfallen, der sich vom Berg hinunterwagte. Was ist das für eine Armee, fragte ich, und wie ist sie der Schlacht heil entkommen? Das ist Stolz, erklärte mir die Weisheit. Dieser Feind ist am schwersten aufzuspüren, wenn man in der Herrlichkeit war. Wer sich weigert, diesen Mantel anzuziehen, wird viel Leid aus der Hand dieses äußerst verschlagenen Feindes erleben. Wer sich weigert, den Mantel der Demut anzuziehen, der wird überlistet werden und er wird fallen. Und gerade dann, wenn wir schon die Herrlichkeit Gottes gesehen und geschmeckt und wirklich auch was mit Gott erlebt haben, kann es uns passieren, und so passiert es leider auch vielen, dass sie wieder fallen, weil sie sich dann auf ihre Errungenschaften verlassen. Ich blätter mal weiter und lese einfach nur abschnittsweise. Hier wird die Macht des Stolzes weiter beschrieben. Der Feind floh in alle Richtungen, mit Ausnahme dieser einen Division, Stolz. Also hier wird beschrieben, dass das Volk Gottes schon mächtig gesiegt hat und gekämpft hat und Land erobert hat. Aber es gab diesen einen Feind, der davongekommen ist, der sich verstecken konnte. Das war Stolz. Völlig unentdeckt marschierten sie direkt in den Rücken des vorrückenden Krieger und stand im Begriff, einen wahren Hagel von Pfeilen loszulassen. In diesem Moment erkannte ich, dass die Rüstung der mächtigen Krieger ihren Rücken nicht schützte. Sie waren völlig schutzlos ihren Feinden preisgegeben. Die Weisheit bemerkte meine Sorge. Du hast gelehrt, dass die Waffenrüstung keinen Schutz für die Rückseite bietet. Und das so ausgelegt, man sei verwundbar, wenn man vor dem Feind davon rennt. Aber du hast nie erkannt, wie verwundbar man wird, wenn man voller Stolz ist. Nochmal, also der Rücken der geistlichen Waffenrüstung ist frei. Wir sind zum einen verwundbar, wenn wir davonrennen. Wir sind auch verwundbar, wenn wir nicht in Gemeinschaft zusammenstehen und wenn wir nicht die Brüder und die Schwestern haben, die uns den Rücken auch schützen. Aber wir sind auch verwundbar von hinten durch Stolz, der sich ranschleicht. Zu meinem Erstaunen nahmen die Krieger von den Pfeilen des Stolzes, die sie trafen, überhaupt keine Notiz. Unbemerkt. Und ein wenig weiter lese ich, Stolz ist der Feind, der am schwersten zu erkennen ist. Und er schleicht sich immer von hinten an dich heran, erklärte mir die Weisheit mit großer Traurigkeit. In gewisser Hinsicht stehen die, die am höchsten gekommen sind, auch in der größten Gefahr zu fallen. Du musst immer daran denken, dass es in diesem Leben möglich ist, jederzeit von jeder Stufe zu fallen. Wer also zu stehen meint, der gebe Acht, dass er nicht fällt, gab ich zurück. Wie bedeutsam erscheint mir diese Schriftstelle nun. Und dann kommt diese große Frage, die Rick Joyner, der diese Vision sieht, wie können wir uns vor solchen Angriffen schützen, fragte ich. Interessiert euch das auch? Bleibe in meiner Nähe, Frage den Herrn, bevor du irgendeine größere Entscheidung triffst, und behalte diesen Mantel an. Dann ist der Feind nicht in der Lage, dich so leicht zu verblenden, wie er es bei jenen tat. Ich schaute mir meinen Mantel an. Er sah so einfach und unbedeutend aus. Ich fand, dass ich darin eher wie ein Landstreicher als wie ein Krieger aussah. Die Weisheit antwortete mir, als hätte ich diesen Gedanken laut gesagt. Der Herr ist den Obdachlosen näher als den Königen. Du hast nur in dem Maß wirkliche Kraft, wie du in der Gnade Gottes wandelst. Denn der Herr gibt den Demütigen Gnade. Keine Waffe des Feindes kann diesen Mantel durchdringen. Denn nichts ist stärker als seine Gnade. Solange du diesen Mantel trägst, bist du vor dieser Art von Angriff sicher. Also erstens, bleibe in meiner Nähe, war die Antwort. Und zweitens, behalte diesen Mantel an. Zieh den nicht aus. Niemals sollst du den ausziehen. Und dann zum Schluss noch ein Abschnitt. Da geht es um Jesus, der selbst diesen Mantel der Demut auch getragen hat. Er trug den gleichen Mantel, als er über diese Erde ging. Solange du damit bekleidet bist, gibt es keine Macht im Himmel und auf Erden, die dir widerstehen kann. Jeder im Himmel und in der Hölle erkennt diesen Mantel. Wir sind seine Diener, aber in dir wohnt er und in seiner Gnade bist du gekleidet. Solange du damit bekleidet bist, gibt es keine Macht im Himmel und auf Erden, die dir schaden kann. Es ist so entscheidend, diesen Mantel der Demut zu haben. Wie gesagt, ihr dürft gerne selber nochmal diesen Abschnitt nachlesen und am besten auch das ganze Buch. Als ich mich damit beschäftigt habe, kam ich zu dieser Bibelstelle in 1. Petrus Kapitel 5, Vers 5, auch leicht zu merken. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen und mit Demut bekleiden. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Hier ist diese Bibelstelle, wo geschrieben wird, dass wir uns mit Demut bekleiden sollen, wie mit einem Mantel. Und zwar alle sollen wir uns mit Demut bekleiden, sowohl die Älteren als auch die Jüngeren, in Unterordnung, in Wertschätzung, in Dankbarkeit, einander höher achten als sich selbst. Das ist Demut. Das ist dieser Mantel der Demut. Und Petrus sagt hier, er bedient sich der Autorität Gottes. Und er sagt, das ist so entscheidend, dass er hier sagt, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Wenn wir uns auf eigene Kraft verlassen, auf unsere Errungenschaften, auf unsere Talente und Fähigkeiten und dabei der Hochmut, der Stolz immer größer wird, was wir doch alles wissen und können, dann haben wir Gott gegen uns. Gott widersteht dem Hochmütigen. Gott widersteht dem, der sich auf seine Kraft, auf seine Weisheit, auf sein Können verlässt. Aber Gott ist auch auf der anderen Seite dem gnädig zugewandt, der in Demut gekleidet ist. Was bedeutet eigentlich Demut? Ich habe mich damit auch ein wenig beschäftigt und habe im Rhenika-Lexikon mal nachgelesen. Demut. Der Hochmütige hält mehr von sich, als er in Wirklichkeit ist. Demut ist jedoch nicht ein sich kleiner machen, als man ist, sondern das konsequente Bekenntnis zur eigenen Nichtigkeit. Die Demut ist eine Art Aufrichtigkeit, ein Stehen in der Wahrheit. Wirklich in Demut zu erkennen, aus mir heraus bin ich kein Held. ehrlich zu sich selbst zu werden, das ist Demut. Und da, wo wir demütig werden, da bekleidet Gott uns. Und dann kann man ja hier weiterlesen, es gibt diese Demut vor Gott. Das ist diejenige Stellung einnehmen, die man vor Gott hat. Ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, sagt Paulus. Aber er rühmt sich dann des Herrn. Und er rühmt sich dessen, was Gott in seiner Gnade an ihm und in ihm und durch ihn auch tut. Aber wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, sagt Paulus, ne? Demut vor Gott, diese richtige Stellung einnehmen. Demut untereinander. Durch Demut achte man den anderen höher als sich selbst. Demut untereinander. Aber auch die Demut sich selbst gegenüber, wo wir der Lüge jeder Form absagen, wo wir uns auch nicht selbst blenden und selbst täuschen lassen. Den Mut und die Vollmacht zur Demut gewinnt man durch die Erlösung Christi am Kreuz. Und dann wird hier der David auch als Beispiel genommen, der gebetet hat, es ist mir lieb, dass du mich gedemütigt hast. Oder ehe ich gedemütigt ward, irrte ich. Wenn du mich demütigst, machst du mich groß. Also Demut ist nicht Fußabtreter zu sein, sondern wahre Demut ist auch wahre Größe. Und David bedankt sich sogar bei dem Herrn dafür, dass der Herr ihn vor dieser Selbsttäuschung erlöst hat, indem er auch Dinge zugelassen hat, damit David gedemütigt wird und dann erkennt, oh, ich habe ja in der Lüge gelebt. Das ist die Wahrheit. Ja? Demut. Wenn ich aber diese Stelle von Petrus hier lese, wo die Rede davon ist, mit Demut bekleidet zu werden, dann erinnert mich das sofort an eine besondere Erfahrung, die Petrus mal gemacht hat. Habt ihr eine Ahnung, welche damit gemeint sein könnte? Bekleidet mit Demut. Johannes, Kapitel 13, da ist es aufgeschrieben, da ist Petrus und auch die anderen Jünger zusammen mit Jesus Christus bei diesem Abendmahl. Und die Rede vorher war, wer der Größte im Reich Gottes ist. Und was passiert auf einmal? Jesus, der Meister, bekleidet sich mit Demut. Und was tut er? Er wäscht seinen Jüngern die Füße. Das war ein Schock für Petrus. Bekleidet mit Demut oder geschürzt mit einer Kleidung, mit der man dient. Demut hat was mit praktischem Dienen auch zu tun. Mit einer Haltung des Dienens hat Demut zu tun. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hat und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm einen Schurz und umgürtete sich. Ein Sklavenschurz hat er genommen. Darauf goss er Wasser in das Becken und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und sie mit dem Schurz zu trocknen, mit dem er umgürtet war. Und was war dann? Petrus hat gesagt, nein, niemals sollst du mir die Füße waschen. Du bist der Herr, wir sind die Diener. Und Jesus sagt, wenn ich dir jetzt nicht die Füße wasche, dann hast du keinen Anteil an mir. Denn Jesus selbst ist nicht einfach gekommen, um über Demut zu predigen, sondern er ist der demütige Diener in Person. Nur wenn Jesus uns gedient hat in seiner Demut und wir erkannt haben, die Demut Gottes, dann berührt es auch unser Herz und wir beginnen demütig zu sein und auch zu erkennen, wer wir sind. Guckt mal, Jesus wusste, wer er ist. Da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging. Jesus war sich seiner Identität in Gott sicher. Demut bedeutet nicht kriechen, sondern Demut hat auch was mit Größe zu tun, zu wissen, wer wir vor Gott sind. Und aus dem heraus können wir demütig dienen, ohne dass uns ein Zacken aus der Krone fällt. Demut, dienen. Ja, als ich so weiter damit beschäftigt war, habe ich im Alten Testament eine Bibelstelle auch entdeckt, wo Demut auch beschrieben wird. Jesaja Kapitel 42, da ist die Rede auch davon, dass Jesus kommen wird als der Messias. Und er wird in einer Art und Weise kommen, dass er nicht laut schreien wird auf den Straßen, sondern sanftmütig, demütig. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen, sondern er wird es heilen, aufrichten, wiederherstellen. In Demut wird er dienen. Und dann lesen wir hier ab Vers 6, und das betrifft Jesus. Hier können wir sehen, wie es bei Jesus möglich war, obwohl er ja Mensch geworden ist und all diese Versuchungen hatte, die wir auch haben, wirklich in einer großen Demut zu dienen und zu wirken. Denn das Gleiche ist auch mit uns. Wir lesen hier ab Vers 6, ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die gebunden aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr. Das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Es fängt hier so toll an, wo Gott sagt, bei mir fängt alles an. Ich, der Herr, habe dich berufen. Und ich glaube, dass Gott uns das auch heute sagt. Ich habe dich berufen. Hat Gott dich berufen? Gehörst du zu ihm, zu Gottes Volk? Spürst du, dass da ein Ruf Gottes auf deinem Leben ist? Gibt es hier noch mehr Berufene Gottes, von Gott erwählt? Ja, deswegen bist du hier, weil Gott dich gerufen hat. Ja, also es fängt damit an, ich habe dich gerufen. Und dann in Gerechtigkeit. Er kleidet uns mit seiner Gerechtigkeit. Nicht durch eigene Anstrengung sind wir gerecht, sondern weil wir auf den Ruf Gottes Ja gesagt haben, kleidet er uns mit seiner Gerechtigkeit, reinigt uns von aller Schuld und macht uns würdig, Zugang zu haben zum Allerheiligsten in die Gegenwart Gottes. Wir sind gekleidet mit seiner Gerechtigkeit. Und das nächste, was wir hier sehen, und ergreife dich bei deiner Hand. Gott streckt uns seine Hand aus. Er nimmt uns an der Hand. Dazu hat er uns berufen, um uns gerecht zu machen, um uns anzunehmen, wie wir sind, um uns an die Hand zu nehmen und uns zu führen. Und nicht nur das, es geht sogar weiter. Und ich will dich behüten. Wow, er behütet uns. Er passt auf uns auf. Das ist die Stellung der Kinder Gottes. Und das ist auch die Stellung, in der Jesus gelebt und gewirkt hat. Und dann, nachdem wir gesehen haben, so wer uns gerufen hat, wozu er uns, also wie, in welche Stellung er uns gegeben hat, können wir dann sehen, und ich habe dich zum Bund für das Volk gesetzt, zum Licht für die Heiden. Er schließt mit uns einen Bund. Wir sind Verbündete mit Gott. Und wir sind hier eingesetzt, zu leuchten in dieser Welt, auch wirklich Mittler zu Gott zu sein, Licht zu sein, was auf Gott hinweist. Ein Bund hat er mit uns geschlossen. Wow, das ist doch stark. Und dann geht es sogar noch weiter, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker, die, welche in der Finsternis sitzen. Und das ist unser Auftrag, das ist das, was wir tun sollen, nämlich auch das, genau das, was Jesus getan hat. Die Gebundenen in die Freiheit zu rufen. Blinden das Augenlicht zu geben, dass sie erkennen, dass sie einsichtig werden. Es gibt kaum etwas, was mehr Freude macht, als wenn du erlebst, dass jemandem die Augen aufgehen und er sagt, oh, jetzt habe ich es erkannt. Auch für uns selber, für mich ist es immer eine große Freude, wenn mir ein Licht aufgeht. Und es ist immer auch eine große Freude, wenn du jemandem das Wort Gottes mitteilst oder aus deinem Leben teilst und ihm geht plötzlich ein Licht auf. Ist uns nicht ein Licht aufgegangen, als wir erkannt haben, in Jesus ist die Erlösung, Vergebung aller Schuld und durch ihn sind wir gerecht und vor Gott eingenommen. Wir haben Jesus angenommen, als wir uns bekehrt haben zu Gott. Ist uns doch ein Licht aufgegangen. Es ist immer Gnade, wenn uns ein Licht aufgeht und wir sind berufen dazu, anderen Menschen zu helfen, dass ihnen Licht aufgeht. Oder es geht nur, wenn uns selbst schon ein Licht aufgegangen ist. Manchen Leuten ist das Licht aufgegangen, als der Arzt gesagt hat, mit dieser Krankheit haben Sie nicht mehr lange zu leben, höchstens ein paar Monate. Machen Sie sich darauf gefasst. Und erst dann ist manchen das Licht aufgegangen, Hilfe. Und sie haben angefangen zu suchen, nach Gott zu suchen und haben Gott gefunden. Und sind Gott begegnet und Gott war gnädig und hat sie wieder aufgerichtet. Auf verschiedenste Art und Weise geht uns ein Licht auf. Dazu sind wir berufen und das ist eine herrliche Berufung, wenn uns ein Licht aufgeht. Und dann steht hier aber als weiteres Aber. Ich bin der Herr, das ist mein Name und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Die Ehre für alles gebührt Gott. Und da wird es für uns gefährlich, wenn wir anfangen, das, was wir mit Gott erleben, da, wo Gott uns gebraucht, auch für andere Menschen, wenn wir anfangen, die Ehre an uns selbst zu reißen. Und in der Vorbereitung im Gebet habe ich so empfunden, könnte es sein, dass wir manchmal doch noch so wenig von der Herrlichkeit und Größe und Macht Gottes erleben, weil wir zu sehr noch geneigt sind, die Ehre dann uns zu nehmen. Könnte es sein, dass so manche unserer Gebete nicht so mächtig von Gott erhört werden können, weil wir dann schnell die Ehre uns selbst nehmen? Weil wir dann sagen, ja, weil wir diese Gebetsnächte gemacht haben, weil wir so in den geistlichen Kampf eingestiegen sind, deswegen hat Gott so einen Aufbruch geschenkt in unserer Gemeinde und so eine Erweckung und eine Erweckung in dieser Stadt. Wir haben das bewirkt durch unsere Gebete. Könnte es sein, dass das auch oft eine Gefahr für uns selber darstellt und Gott lässt es nicht zu, dass wir uns die Ehre Gottes aneignen, denn das führt uns zu Fall. Das wird uns zerstören. Gott gehört alle Ehre. Und manchmal kann es auch so sein, wir beten für Heilung, aber haben vielleicht so diese Motivation oder sind in der Gefahr, nachher zu sagen, weil ich gebetet habe, Gott hat mich gebraucht. Versteht ihr? Da ist oft auch so diese Falle, die so sich heranschleicht. Und ich glaube, wir werden mehr von Gottes Herrlichkeit sehen, wenn wir diese Offenbarung bekommen und wenn wir diesen festen Entschluss in unserem Herzen tragen, Gott gehört alle Ehre. Was immer Gott tut, wenn immer Wunder geschehen, wann immer Gott Gebete erhört, ihm gebührt die Ehre. Nicht, weil ich richtig gebetet habe. Wie groß ist die Gefahr, dass da, wo Gott anfängt zu wirken, Erweckung zu schenken, Aufbrüche zu schenken, Wunder zu tun, dass ganz schnell auch Prediger oder wer auch immer aufstehen und sagen, ja, wir wissen jetzt, wie es geht und anfangen, Seminare darüber zu machen. Du musst nur richtig beten. Du musst nur richtig proklamieren. Und schon ist die Erweckung dahin. Und schon haben wir die Ehre an uns selbst gezogen. Gott gehört alle Ehre. Und er hat hier gesagt, er wird die Ehre mit keinem anderen teilen, weil wenn wir die Ehre an uns reißen, das wird uns zerstören, das tut uns nicht gut. Da wartet die Falle des Stolzes auf uns. Und das macht uns kaputt. Ich möchte gerne diesen Mantel der Demut von Gott als das größte Geschenk des Himmels annehmen und ich möchte in diesem Mantel der Demut bekleidet sein und bleiben und da drin leben. Ich wünsche mir das so von Gott. Kann man Stolz irgendwie loswerden, so durch vielleicht so Befreiungsdienst oder durch längere Gebets- und Fastenzeit oder irgendwie durch einen festen Entschluss, den man getroffen hat? Vielleicht so kurzfristig oder so. Aber der schleicht sich so an uns heran. Ich habe eine gute Nachricht. Es gibt diesen Mantel der Demut, den will Gott uns schenken. Er will uns bekleiden mit diesem Mantel der Demut. Und da drin ist Autorität. Es gibt einen Mann Gottes, von dem ich viel gelernt habe im Bereich Befreiungsdienst. Er heißt Ingolf Elzel, einigen vielleicht bekannt. Und ich habe in einer Lehreinheit so ein Beispiel von ihm gehört und das hat mich total berührt und bewegt. Er beschreibt eine Situation, wo er zusammen mit einigen Pastoren einem Menschen im Gebet gedient hat, der von Dämonen angegriffen, von Dämonen gequält wurde. Und sie haben gebetet, dass dieser Mensch befreit wird davon. Und sie haben gebetet nach allem, was sie kannten und Wort Gottes proklamiert und geboten in Jesu Namen und alle Register gezogen. Und die Dämonen haben ein Spielchen mit ihnen gemacht. Sie kriegten nicht Macht oder Autorität über diese finsteren Mächte des Teufels. Und irgendwann haben sie dann eine Pause eingelegt, weil sie so erschöpft waren von diesem Kampf im Gebet. Und als sie so die Pause gemacht haben, war auf dem Hof jemand, ein Rentner aus der Gemeinde, der seine Zeit investiert, um am Gemeindehaus immer wieder was zu machen, was zu reparieren. Ein älterer Mann, völlig unscheinbar, aber wirklich ein Beter vor dem Herrn. Und dann hat der Ingolf Elzel ihn angesprochen und gesagt, lieber Bruder, komm doch auch dazu. Wir sind gerade im Gebet für diesen Menschen, der von finsteren Mächten gequält wird. Kannst du dich anschließen mit uns im Gebet? Und dann ist etwas passiert. Dieser Mann hat dieses Anliegen so auf sein Herz genommen und war voller Mitgefühl für den leidenden, gebundenen Menschen. Und er fühlte sich gar nicht würdig so aus sich selbst heraus, sondern er hat so ein bisschen abseits gekniet und er hat gebetet und gesagt, Herr Jesus, es tut mir so weh zu sehen, wie dieser Mensch sich quält. Kannst du ihn bitte befreien? So in großer Einfältigkeit und großer Demut hat er angefangen, fürbittend für diesen Menschen einzutreten. Und wisst ihr, was passiert ist? Dieser Mann, beziehungsweise vielmehr die dämonischen Mächte, die von ihm Besitz ergriffen haben, haben aufgeschrien und ausgerufen, diese Demut! Ich halte es nicht aus. Puh, waren dämonische Mächte weg. Und dieser Mann war erleichtert und befreit und voller Freude. Das, was vollmächtige Beter-Pastoren nicht geschafft haben, ist durch das demütige Herz eines demütigen, dienenden Rentners, der voller Mitgefühl und Erbarmen für diesen Menschen einfach in Fürbitte gegangen ist, passiert. Das hat mich echt zutiefst beeindruckt und bewegt. Es kommt nämlich nicht darauf an, wie richtig wir beten, welche Aussagen wir proklamieren und was wir alles da von uns geben und wie viele Siege wir schon gekämpft haben und wie viele Abzeichen wir schon haben, vielleicht in geistlichen Kämpfen und wie gesalbt wir gepredigt haben und wie viele vielleicht Hunderte oder Tausende von Menschen sich durch uns schon bekehrt haben und wie viele Menschen durch unsere Gebete schon geheilt und befreit wurden. Darauf kommt es überhaupt nicht an. Es kommt darauf an, dass unser Herz demütigt ist vor Gott. Dass wir unsere Stellung vor Gott kennen. Dass wir wissen, alles, was wir sind, ist dank der Gnade Gottes. Aus mir selbst heraus bin ich nichtig. Aber durch Gottes Gnade bin ich, wer ich bin. Es ist Gott, der in mir wirkt und der durch mich wirkt. Und ihm gebührt auch alle Ehre und nur ihm alleine. Amen. Das ist so wichtig, dass wir eine tiefe Offenbarung von Demut bekommen. Manchmal packen wir es nicht anders, als durch schwere Zeiten, durch die wir gehen. Stolz ist alles auch für selbstverständlich zu nehmen. Wir nehmen uns Dinge vor, wir sind entschlossen, wir wollen was bewegen. Und da schleicht sich schon Stolz heran, als wäre alles in unserer Machbarkeit. Und wenn plötzlich Zeiten kommen, wo das alles auf einmal nicht mehr funktioniert und wo du wie ausgebremst wirst, wenn du dann zu Gott kommst und sagst, Gott, ich gebe meine Rechte ab, alles, was ich mir vorgenommen habe, ich möchte deinen Willen erkennen. Jetzt zählt, was du sagst. Ich erinnere mich an eine Situation, wo Gott mir das in den letzten Wochen gezeigt hat, auch mein eigenes Herz da gezeigt hat. Ich habe euch ja mitgeteilt, dass Kerstin in den letzten Wochen durch Krankheit ziemlich geschwächt war. Und wir haben in unseren Gebetstreffen auch dafür gebetet und bin sehr dankbar, dass sie hier ist und sie wird selbst auch nochmal Zeugnis geben, wie Gott sie wieder aufgerichtet und geheilt hat. Aber für mich war diese Zeit nicht so einfach, weil ich habe so meine Pläne, ich bin so ein Macher und das ist schwer für mich. Da bin ich jetzt auch mal so wirklich ehrlich, wir sind Familie. Und ich nehme mir Dinge vor und ich habe meine Termine und auf einmal wirst du wie ausgebremst. Ich habe es mit vollmächtigem Gebet und mit Proklamation von Gottes Wort versucht, weil ich wollte das schnell beseitigt haben, die Krankheit und die Nöte, um dann wieder voranzupreschen. Aber ich fühlte mich wie ausgebremst. Und ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich gedacht, So, und dann ging ich in die Küche und habe im Haushalt Dinge getan und den Boden gewischt und so weiter. Und plötzlich höre ich, wie der Heilige Geist zu mir spricht. Hier erwächst geistliche Autorität. Beim Bodenwischen, beim aus Liebe heraus dienen und Dinge einfach machen, weil sie dran sind zu tun. Und dann versuch dich doch mal mit Jesus zu verbinden. Wie würde Jesus das tun? Ich habe gesagt, Jesus, jetzt brauche ich dein Herz. Sein Herz ist sanftmütig, voller Demut. Und wenn er zum Beispiel Petrus die Füße gewaschen hat und den anderen Jüngern, dann musste er sich nicht überwinden, sondern das war Ausdruck seiner Liebe. Oh, ich sage, Jesus, ich möchte das aus Liebe tun. Für meine Familie. Ich möchte dich widerspiegeln da drin. Und während ich geputzt und gewischt und gemacht habe, habe ich gemerkt, dass geistliche Autorität gewachsen ist. Dass ich plötzlich gestärkt war, auch geistlich. Manchmal täuschen wir uns, weil wir denken, geistliche Autorität ist irgendwo in der Proklamation, in der vollmächtigen Predigt oder und so weiter. Aber oft ist unsere Salbung dann, wenn wir den Mantel der Demut anziehen. Wenn wir das, was wir uns in den Kopf gesetzt haben, mal niederlegen und sagen, Gott, was ist jetzt von dir aus dran? Wenn wir demütig werden, wenn wir Dinge nicht für selbstverständlich erachten, sondern wenn wir unsere Begrenztheit auch mal spüren, daraus erwächst Demut. Das sind oft Zeiten, wo Gott uns dann den Mantel der Demut kleidet und sagt, jetzt gebe ich dir meine Autorität. Jetzt nehme ich dich in meinen Schutz. Jetzt kann ich wirken und handeln. Jetzt endlich hast du aufgehört, aus eigener Erfahrung heraus zu powern und zu kämpfen. Das ist nur so ein kleines Beispiel. Ich könnte so vieles erzählen, wo es darauf ankommt, dass wir demütig werden. Es gibt Zeiten, wo Theologie nicht mehr hilft, alles Wissen über Gott. Es gibt Zeiten, wo Angelologie nicht mehr hilft, alles Wissen über himmlische Wesen und die Engelswesen. Und es gibt Zeiten, wo Dämonologie nicht mehr hilft, alles Wissen über die Mächte der Finsternis und was für Rangordnungen es da gibt und so weiter. Das kann man alles auch lernen, steht so einiges in der Bibel. Es gibt auch Zeiten, wo nur noch Kniologie hilft. Kniologie, wenn wir auf die Knie vor Gott gehen und sagen, Gott, dein Wille soll geschehen, nicht das, was ich mir vorgenommen habe. Ich verstehe das Ganze nicht. Ich brauche eine Berührung von dir. Kniologie ist das, wenn wir unser Herz Gott hinhalten und wenn wir bitten, dass Gott unser Herz durchleuchtet und zeigt, wie es wirklich um uns steht. Wenn wir ehrlich werden vor Gott, wenn wir uns demütigen, wenn wir sein Angesicht suchen, dann kommt Gott in unsere Kniologie herein und kleidet uns mit dem Mantel der Demut und richtet uns wieder auf. Und da ist wahre Größe, da ist Autorität und da ist der beste Schutz. Amen. Ich glaube, dass Gott uns als Gemeinde dorthin führen möchte. Und von diesem Ort der Kniologie, gekleidet mit dem Mantel der Demut, will er uns geistliche Autorität schenken, will er uns seine Herrlichkeit zeigen. Und wir werden mit den Ohren schlackern, was Gott in unserer Mitte tun wird. Sein Arm ist nicht zu kurz und sein Herz ist nicht zu hart. Er ist voller Liebe zugewandt. Er will retten, er will heilen, er will befreien. Er will uns erfüllen mit seiner Liebe. Er will uns gebrauchen, mächtig. Aber er möchte nicht, dass wir dabei draufgehen, weil wir die Ehre uns selbst nehmen, weil wir stolz werden und weil wir zerbrechen unter dieser Herrlichkeit, die Gott uns offenbaren möchte. Diese Herrlichkeit Gottes ist nur verfügbar mit einem Mantel der Demut. Diese Herrlichkeit Gottes ist in der Kniologie zu finden. Ich möchte euch einladen, wirklich an diesen Ort zu kommen. Wir werden gleich zusammen beten. Und ich möchte das heute wirklich so machen, dass wir echt auch äußerlich bewusst, um das mit dem Herzen auch zum Ausdruck bringen, alle, die das wollen, auf die Knie vor Gott gehen und sagen, Gott, kleide mich mit dem Mantel der Demut. Ich will den Mantel der Demut als das größte Geschenk des Himmels annehmen. Ich will deine Herrlichkeit sehen. Ich will ein gereinigtes Herz haben. Ich will die Ehre nicht mir selbst nehmen. Ich will mich nicht länger um mich selbst drehen. Ich will meine Wünsche, meine Vorhaben, meinen Willen ablegen. Und ich will jetzt fragen, was ist eigentlich dein Wille? Was sind eigentlich deine Gedanken? Was fühlst du in deinem Herzen? Ich will dasselbe fühlen, was dein Herz fühlt. Das, was dein Herz bricht, soll auch mein Herz brechen. Das, was deinem Herzen Freude macht, soll auch mir Freude machen. Wenn wir das tun, dann finden wir uns wieder bei Jesus, der gesagt hat, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Sind wir nicht müde, aus eigener Kraft zu powern und zu kämpfen in diesem Leben? Jesus sagt, kommet her zu mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Deswegen können wir doch zu Jesus kommen, weil er uns nicht abweist, weil er sanftmütig ist, weil er die Demut in Person ist. Und dann sagt er, nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn mein Joch ist leicht und meine Last ist leicht und mein Joch ist sanft. Er will uns in eine Jochbeziehung nehmen. Und mit ihm verbunden sind wir demütig. Johann, komm doch bitte kurz nach vorne. Ich will das auch so sichtbar machen. Jesus will uns so in seinen Arm nehmen und ein Joch mit ihm. Da finden wir Demut. Da werden wir von Herz zu Herz eins mit ihm. Da will er uns zeigen, wie wertvoll wir sind. Unsere Stellung in ihm zeigen. Von da aus will er uns Autorität schenken. Amen. Gott hat Großes vor zu tun in unserem Leben. Aber es wird geschehen, genau dann, wenn wir erlauben, dass Gott unser Herz weich, unser Herz sanft und demütig machen kann. Demut ist eine Herzenshaltung. Amen. Wenn ihr das auch so seht, wenn ihr wirklich Amen sagt, wer möchte, kommt doch auf die Knie und wir werden dann zusammen beten und aus dem heraus in eine Zeit der Hingabe, in der Anbetung einfach auch gehen. Ja? Das Lobpreisteam kommt dann nach vorne, aber zuerst knien wir und beten zu Gott.